Dies ist der Audiofile 2 der Vorlesung Rechtshilfe in Strafsachen. In der zugehörigen PowerPoint-Präsentation gehen Sie bitte auf den Slide Römisch 1c mit dem Titel FIFA-Korruptionsfälle. Hohe Wellen haben bekanntlich auch die internationalen FIFA-Straffälle geworfen im Zusammenhang mit den in der Schweiz geführten Strafuntersuchungen. Wurde bekanntlich im Sommer 2020 eine Amtsenthebung gegen Bundesanwalt Lauber initiiert. Uns interessieren hier nicht die internen schweizerischen Strafuntersuchungen in den FIFA-Komplexen, sondern die Rechtshilfefälle, mit denen die Schweizer Behörden in diesem Zusammenhang befasst waren. Der Startschuss fiel in diesem Zusammenhang am 27. Mai 2015, als im Hotel Bauerlac in Zürich 7 hohe FIFA-Funktionäre festgenommen und in Auslieferungshaft versetzt wurden. Diese verfolgten Personen verfügten über kein Chalet in Gstaad, anders als Roman Polanski, dessen Auslieferungsfall wir im Audiofile 1 angeschaut haben. Die 7 hohen FIFA-Funktionäre wurden nach ihrer Verhaftung alle an die USA ausgeliefert, wegen Korruptionsverdacht. Das Bundesgericht hat sich in 2 Urteilen mit diesen Auslieferungsfällen befasst. Im Urteil 1C 639/2015 wurde die Rechtmäßigkeit der Auslieferungshaft gegen den Vizepräsidenten des südamerikanischen Kontinentalfußballverbandes bestätigt. Der Referent war an diesem Urteil übrigens beteiligt. In BGE 142, Römisch 4, 250 hat das Bundesgericht unter anderem entschieden, dass bei Privatbestechung das Auslieferungserfordernis der beidseitigen Strafbarkeit nach schweizerischem Recht gestützt auf die damals anwendbaren Bestimmungen des UWG grundsätzlich erfüllt war. Das Strafantragserfordernis nach UWG ließ die beidseitige Strafbarkeit nicht dahinfallen. Knapp 2 Monate nach diesem Urteil, nämlich am 1. Juli 2016, sind die neuen StGB-Bestimmungen über Privatkorruption in Kraft getreten. Artikel 322 OCTIES und NOVIES StGB. Hier handelt es sich nun neuerdings um Offizialdelikte, die von Amtes wegen verfolgt werden, also im Gegensatz zum früher anwendbaren UWG. Es handelt sich aber nur um Vergehenstatbestände, das heißt, sie können keine Vortat von Geldwäscherei bilden. Entsprechende Geldwäscherei ist also in der Schweiz nicht strafbar und entsprechende Privatbestechungen finden meist im Ausland statt und nicht in der Schweiz selber. Für Privatbestechungen im Ausland leistet die Schweiz Rechtshilfe, aber nicht für Geldwäscherei an Schmiergeldern aus Privatbestechung. Auch bei der sogenannten akzessorischen Rechtshilfe, also ohne Auslieferung von Personen, gibt es regelmäßig spektakuläre Fälle. Ein wirtschaftlich und politisch sehr bedeutender Fall der rechtshilfeweisen Vermögensbeschlagnahmung war der Fall Jukos. Sie können sich auf der PowerPoint-Folie durchklicken bis Römisch 1d. Um was ging es im Fall Jukos? Nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion wurde in Russland, das war so 2003, 2004, zwischen den neuen Wirtschaftseliten und Oligarchen, das waren die Herren Chodorkowski, Lebedev und so weiter, zwischen denen wurde erbittert um die wirtschaftliche Macht im Lande gekämpft. Der Kreml wollte sich die Kontrolle über den riesigen Energiekonzern Jukos sichern und bedient sich dafür strafrechtlicher Anklagen wegen Stördelikten und anderen Vorwürfen. Die Schweiz wurde da um Rechtshilfe ersucht. Die Bundesanwaltschaft beschlagnahmte auf Ersuchen Russlands mehrere Milliarden US-Dollar auf Bankkonten der Jukos in der Schweiz. Auf Beschwerde hin griff das Bundesgericht ein und pfiff die Bundesanwaltschaft zurück. Das war BGE 130 Römisch 2, 329. Die Vorwürfe der russischen Justiz im Rechtshilfeersuchen erschienen dem Bundesgericht allzu offensichtlich vorgeschoben. In der Folge wurde Jukos durch russische Gerichte zwangsaufgelöst und dem russischen Staat einverleibt bzw. dem staatlichen Energiekonzern Rosneft, der heute auf der Sanktionenliste der EU und der USA steht, insbesondere wegen seiner Rolle im Ukraine-Konflikt. Khodorkovsky und Konsorten haben langjährige Freiheitsstrafen in Sibirien verbüßt. Allerdings hatte das Ganze auch für Russland ein juristisches Nachspiel. Die ehemaligen Jukos-Aktionäre haben Russland nämlich vor dem Haager Schiedsgerichtshof auf Schadenersatz eingeklagt und der Schiedsgerichtshof hat Russland zur Zahlung von 50 Milliarden US-Dollar verurteilt. Ein weiterer spektakulärer Fall betraf den ehemaligen russischen Atomenergieminister Adamow. Das ist auf der PowerPoint-Präsentation Römisch 1e. Adamow, der wurde in der Schweiz verhaftet. Und zwar verlangten die USA seine Auslieferung wegen angeblicher Korruption und Veruntreuung von internationalen Geldern. Diese waren gesammelt worden zur Sanierung von russischen und ukrainischen Atomkraftwerken nach der Tschernobyl-Katastrophe. Das EOPD, damals noch unter Justizminister Blocher, bewilligte die Auslieferung von Adamow an die USA. Das brachte Russland auf die Palme. Die Russen befürchteten, ihr ehemaliger Nuklearminister könnte Staatsgeheimnisse über russische Nuklearwaffen und Nukleargeschäfte an die CIA ausplaudern. Nationalistische Kreise in Russland verlangten sogar, man solle Adamow besser durch den KGB liquidieren lassen, als seine Auslieferung an die USA zu dulden. Man vermutete auch, dass der CIA an Informationen über russische Lieferungen für das iranische Atomwaffenprogramm herankommen wollte. Russland stellte gegen Adamow seinerseits ein konkurrierendes, mit dem USA-Ersuchen konkurrierendes Auslieferungsersuchen an die Schweiz. Ich war auch mit diesem Fall am Bundesgericht befasst. Wir mussten entscheiden, ob Adamow an die USA oder an Russland ausgeliefert werden sollte. Wir lieferten an Russland aus, da der Schwerpunkt der Untersuchungen dort lag und die Spendengelder zwar ursprünglich aus den USA stammten, aber dem russischen Staat als Empfänger angeblich entzogen worden waren, auch nach der Darstellung im amerikanischen Ersuchen. Zudem gab es Anhaltspunkte dafür, dass es den Amerikanern nicht primär um eine strafrechtliche Verfolgung Adamows ging. Politisch und menschenrechtlich hochbrisant waren auch mehrere Entscheide im Rahmen der internationalen Terrorismusbekämpfung, etwa die Fälle Erdogan und Eziok. Klicken Sie weiter auf PowerPoint zu Punkt Römisch 1f. Kurdenfälle. Die Türkei führt seit Jahrzehnten einen blutigen Bürgerkrieg gegen kurdische Separatisten und Widerstandskämpfer, namentlich gegen die ihrerseits sehr gewalttätige PKK. Die Türkei verfolgt ehemalige Angehörige und Sympathisanten von Widerstandsgruppen, die ins Ausland geflüchtet sind, auf dem Wege der internationalen Rechtshilfe systematisch als angebliche Terroristen. In diesem Zusammenhang musste das Bundesgericht heikle und teilweise hochpolitische Fragen klären. Wann sind militante Widerstands- und Freiheitskämpfer, die sich gegen wirtschaftliche und kulturelle Unterdrückung, gegen Polizeiwillkür und Besatzung wehren, kriminelle Terroristen? Wie wirkt sich aus, dass die Türkei und ihre Zivilbevölkerung nicht nur Opfer von Bombenanschlägen der PKK geworden sind, sondern auf der anderen Seite auch die türkische Armee und die Polizei selbst grausam mit Folter, mit willkürlichen Tötungen und Vertreibungen gegen die Kurden vorgegangen sind. Ähnliche schwierige Konstellationen gab es zum Beispiel im Nahen Osten, im Kaukasus oder auf dem Balkan. Klicken Sie sich auf PowerPoint durch zu Römisch 1G. Nach den Bürgerkriegen in Bosnien und Kosovo-Albanien setzten die Serben die internationale Rechtshilfe insbesondere gegen Angehörige der UCK und deren Nachfolgeorganisationen ein. Serbien stellte Auslieferungsgesuche gegen ehemalige bosnische und kosovarische Widerstandskämpfer. Es drohten Menschenrechtsverletzungen. Gleichzeitig verweigerte und hintertrieb Serbien damals noch systematisch die Zusammenarbeit mit den internationalen Kriegsverbrechertribunalen der UNO. Bei deren Prozessen gegen Mladic, Karadzic oder den ehemaligen serbischen Staatschef Milosevic. Aufsehen erregt haben auch große Korruptionsfälle, etwa Ferdinand Marcos, Philippinen oder Sania Baca. Das ist PowerPoint Römisch 1H. Der ehemalige nigerianische Diktator Abacha und sein Clan hatten Milliarden aus dem Staatsvermögen ins Ausland abgezweigt, unter anderem in die Schweiz. Und in unserem Land wurden dann 458 Millionen US-Dollar des Abacha-Clans beschlagnahmt und nach Nigeria zurückgeführt. Das war allerdings noch vor der einschlägigen PEP-Gesetzgebung, von der im letzten Audiofile die Rede war, also RUVG und so weiter. Damals musste man ernsthaft besorgt sein, dass dieses Geld erneut in falsche Hände geraten könnte. Ziemlich spektakulär war auch der Fall Alberto Fujimori, das ist PowerPoint Römisch 1i. Im November 2000 wurde der japanischstämmige peruanische Präsident Fujimori vom Parlament abgesetzt, nachdem er kurz zuvor mit dem Präsidentenjet nach Japan geflüchtet war. Fujimori und sein Geheimdienstchef Vladimiro Montesinos hatten ein hochkriminelles, korruptes System aufgebaut. Sie ließen Kritiker und politische Gegner foltern und ermorden. Und sie bestachen Hunderte von Politikern, Richtern, Armeeoffizieren, Medienleuten und Wirtschaftskapitänen in Peru. Das System Fujimori flog erst auf, als in den Medien Videoaufnahmen von Schmiergeldübergaben gezeigt wurden. Es gab tausende solcher Videos, die Wladimir Montesinos selbst anfertigen ließ, die sogenannten Vladi-Videos. Mit Hinweis auf diese Beweismittel wollte Montesinos die Bestochenen unter Druck setzen. Er wollte die Videos aber nicht veröffentlichen, sonst drohte ja alles aufzufliegen. Irgendwie kamen die Bänder aber dann in den Besitz der BBC. Und damit begann dann der Skandal und der Sturz von Fujimori. Japan hat die Auslieferung Fujimoris an Peru lange abgelehnt. Das Schwarzgeld von Fujimori und Montesinos fand man wieder mal auf Bankkonten in der Schweiz. Wenn wir hier mit dem Finger auf Länder wie Peru, Nigeria und so weiter zeigen, müssen wir aber auch erwähnen, dass es auch in Europa große Korruptionsskandale gibt. Auch hier beruhen manche Großaufträge auf Schmiergeldzahlungen. Denken Sie etwa an den französischen Fall 11 Aquitaine. Das ist PowerPoint römisch 1K. Hier handelt es sich um eine internationale Bestechungsaffäre um den Verkauf von französischen Kriegsschiffen an Taiwan. Französische Politiker, darunter der ehemalige Außenminister Roland Dumas, sowie prominente Wirtschaftsvertreter des Rüstungs- und Elektronikkonzerns Thomson und des Erdölkonzerns Elf Aquitaine, wurden wegen Korruption zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Der damalige Außenminister Dumas hatte sich aus politischer Rücksicht auf die Volksrepublik China zunächst gegen die Lieferung von Kriegsschiffen an Taiwan ausgesprochen, nachdem über 10 Millionen Dollar Schmiergeld geflossen waren, gab Dumas schließlich grünes Licht. Etwa 9 Millionen Dollar gingen an die Geliebte des Außenministers. Das Bundesgericht musste hier zum Beispiel prüfen, ob Rechtshilfe an Taiwan überhaupt zulässig ist, obwohl die Schweiz Taiwan, also Nationalchina, aus diplomatischer Rücksicht gegenüber der Volksrepublik China noch gar nicht völkerrechtlich anerkannt hat. Es wurde dann ein Weg gefunden, hier Rechtshilfe zu leisten. Sie sehen, meine Damen und Herren, wer sich für spektakuläre Straffälle von internationaler Tragweite interessiert, der wird auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe hochinteressanten und teilweise unterhaltsamen Stoff finden. Nur nebenbei möchte ich hier auch noch die Rechts- und Amtshilfe in Fiskalsachen erwähnen. Stichworte Fall des Schweizer Bankgeheimnisses gegenüber Fiskalbehörden im Ausland, also Amtshilfe auch bei Steuerhinterziehung und im Rahmen von sogenannten Gruppenanfragen gestützt auf neue Doppelbesteuerungsabkommen, zustande gekommen unter starkem Druck der OECD und der USA. FATCA-Abkommen der USA, dem sich die schweizerischen Finanzinstitute unterziehen mussten oder anschließen mussten. Ankauf und Verwendung von in der Schweiz gestohlenen Bankdaten durch deutsche und amerikanische Justizbehörden, Panama Papers und so weiter. Falls Sie diese Thematik besonders interessiert, finden Sie diverse Blogbeiträge auf meiner Webseite, etwa zum Fiskalstreit mit den USA oder zu den Panama Papers. Ende von Audiofile Nummer 2.